Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Alter, drei Damen vom Grill live im Podcast hier. Wir haben wieder einen Gast.
Ja.
Eigentlich ist er schon Inventar. Er ist kein Gast mehr.
Ja. Nee, wie nennt man das denn noch?
Sidekick.
Ja. Sidekick.
Oder Camouflage. Nee, Camouflage heißt das nicht, wenn der
Cameo.
Cameo, oder? Genau. Ja. Flo ist unser dauerhafter Cameo-Auftritt. Ja, jetzt habe ich es verraten, es ist Flo.
Mhm. Ja,
hallo Flo.
Ich frage mich, ob niemand anderes möchte oder ob ihr mich so gerne oft dabei haben möchtet.
Tatsächlich das Erste. Nein, tatsächlich das Zweite. Ich mochte die erste Folge, wo wir darüber geredet haben in deinem Geburtsjahr. Ich fand das so cool, weil Tim und ich sind ja nur 4 Jahre auseinander. Das heißt, wir haben schon sehr viel ähnliche Erfahrung mit gewissen Dingen gehabt. Also ne, ja. Klar, ich war eher der Nerd, er war eher der Graffiti-Typ. Aber bei dir ist das halt nochmal cool, weil es halt nochmal so einen Impuls aus einer ganz anderen Perspektive bringt.
Ja, und vor allem jetzt kommen immer mehr, also umso mehr Folgen wir gemeinsam aufnehmen, umso mehr kann ich mich ja auch dran erinnern, wirklich. Also jetzt war ich 4, da kann man ja schon ein bisschen denken.
Ja, hier, also ich glaube, hier wirst du dich an ganz viele Dinge schon nicht wirklich erinnern, aber nee, nee. Du relatest auf jeden Fall dazu, weil alleine 2 Sachen sind genau deins. Da drehst du komplett
durch. Okay, das sind hohe Dinge, die du anpriest. Ich bin sehr gespannt. Die Erwartungshaltung ist hoch jetzt.
Verstehe ich.
So. Ja. Tim. Wir müssen. Ja.
Ja.
Was Tim? Was möchtest du? Tim. Ja, ich bin da. Ja,
du bist Tim. Dein Take.
Ich wollte noch kurz anmerken, so als kleinen Disclaimer, weil wir produzieren etwas vor. Weil
stimmt.
Du bist zur Abwechslung mal nicht da.
Stimmt.
Zu der Zeit, wo wir normalerweise aufnehmen können. Deswegen ist jetzt gerade so ein bisschen auf die Social-Media-Woche zurückzublicken, ist schwierig, weil die liegt halt eigentlich noch sehr weit vor uns.
Ja, wir nehmen das erste Mal, glaube ich, auf dem Dienstag auf. Und die Folge kommt erst in einer Woche.
Ja.
Und heute ist der Tag, damit Leute das in der Geschichtsstunde auch immer wieder vor Augen haben, wo die große Abstimmung war im Bundestag. Und ich weiß nicht, wie sie ausgegangen ist.
Es ist alles durchgegangen und wir können endlich wieder mit beiden Händen Geld ausgeben. Es ist alles geritzt. Wir können.
Aber ist das schon durch jetzt, nur weil der Bundestag.
Nein, nein.
Sondern jetzt muss doch noch der Bundesrat ran, ne?
Richtig, richtig. Ja. Da gab es die.
Ja. Und richtig krass, also wirklich richtig krass, angeblich hat heute Trump mit Putin telefoniert 2 Stunden lang.
Aber da weiß man auch noch nicht, was dabei
rausgekommen ist. Doch, also die wichtigste Sache, Kreml will erstmal Energieanlagen nicht angreifen. Wir wissen nicht wo, ob in Deutschland, Europa oder in der Ukraine, aber die will er erstmal nicht angreifen.
Ja gut, ich denke mal schon in der Ukraine. Aber naja, ein Grund mehr, nachher noch Nachrichten zu gucken.
Ja, das stimmt.
Ja, freue ich mich auch jetzt.
Ja. Aber guckt ihr tatsächlich, seid ihr Nachrichtengucker?
Nee. Also, nee. Ich krieg's immer durch meine Freundin mit. Die ist da sehr involviert und die gibt mir dann immer die Kurzfassung. Das ist ganz gut.
Ja, ich gucke schon, also eine Nachrichtensendung am Tag gucke ich schon, entweder Tagesschau oder so, Tagesthemen oder Heute-Journal. Ja. Aber klar, man kriegt natürlich viel auch so nebenbei auf dem Handy dann irgendwie mit, wenn jetzt. Aber doch, ich bin schon so eine Nachrichtensendung am Tag, gucke ich mir schon an.
Ja. Also sonst gab es Social Media mäßig, klar, heute Embargo Assassin's Creed fällt heute 18 Uhr oder ist heute gefallen. Freuen wir uns alle drauf. Dann gestern Baller League, ihr habt es bestimmt mitgekriegt. Contra K tackelt Nader Jindawi zu Boden und das wäre fast eskaliert.
Ja, okay. Was ist da genau passiert? Ich habe dann wirklich nur einen Clip gesehen.
Es gibt einen Modus oder innerhalb eines Spiels. Das Spiel ist glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, in 2 Teile aufgeteilt. Einmal offiziell 5 gegen 5. Und dann gibt es so die letzten 60 Sekunden oder 2 Minuten einer gegen einen. Und so. Und irgendwie war die Mannschaft von Contra K gegen die Mannschaft von Nada Jindawi in diesem 1-gegen-1-Modus. Und dann ist dieser Nada aufs Feld gelaufen. Und dann ist Contra K einfach auch aufs Feld gelaufen und hat ihn umgetackelt. Einfach mal so.
Ich muss mir den Clip mal anschauen. Ich habe nur gesehen, wie sie danach gebieft haben und die auseinandergezählt wurden. Das habe ich nur gesehen.
Ja. Und ganz krass, Baller League, das ist heute auch so ein bisschen mit rausgekommen. Also die gibt es ja in Deutschland und in England. Und jetzt soll sie auch in den USA durchstarten.
Ach krass.
Und Michael Jordan soll da mitmachen.
Oh, was? Krass. Ja.
Das heißt so krass, in was für einer Welt wir einfach leben.
Ich finde es schon heftig.
Ja.
Okay, krass. Aber gibt's nicht, es gibt doch drei Ligen, oder? Es gibt die Baller League, die Kings League und die Icon League.
Genau.
Okay, das ist okay, krass. Ich bin irgendwie immer so fasziniert davon. Da müssen noch ein Haufen Sponsoren einfach hinterstecken, oder? So jeweils.
Ja.
Oder?
Ja, also jeder ich glaube, bei der Icon League ist es Gillette, also so ein Rasierkram oder Philips OneBlade oder sowas. Mhm. Da sehe ich immer die Plakate von Eli Kroos mit dem Rasierer.
Ja.
Baller League ist Xing, wo ich mich frage, wie geht Stimmt. das? Weil die sind eigentlich, glaube ich, klinisch tot. Und Vodafone ist auch irgendwie involviert. Der Mittelkreis ist halt das Vodafone-Logo. Ja, und Kings League, weiß ich nicht, geht ja noch nicht los.
Ja, stimmt.
Die ja, Kings League, erst. Muss man sagen, es kommt ja aus Spanien ursprünglich. Da sind die richtig, richtig groß. Also da werden die auch fette Sponsoren haben. Hier in Deutschland weiß ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt vielleicht ein paar Sponsoren von der spanischen Liga mit hier rübernehmen.
Ja, stimmt. Ja, ich verfolge das gar nicht, muss ich sagen. Da kannst du mich mit jagen. Auch so huckt mich Fußball nicht.
Nee, aber das ist das Ding. Also ich bin ja auch kein Fußballgucker. Also ich habe jetzt kein DAZN-Abo und gucke auch nicht Bundesliga. Und dann, ich sag mal jetzt so auf doof, so niedrigere Spielklassen interessieren mich erst recht nicht. Also, ja, ist ja so, also sorry. Weißt du, so, also da musst du ja schon wirklich Fußball richtig, richtig geil finden.
Ja, ja.
Oder halt die Leute, die da involviert sind, gibt sicherlich auch viele, die das dann wegen Monte gucken oder so. Mhm. Aber jetzt die Spieler an sich sind ja keine, also zum größten Teil jedenfalls keine bekannten Spieler.
Ja, stimmt. Das ist ja so ein bisschen FIFA Street, oder?
Ja.
Und das fand ich ziemlich cool damals. Also eigentlich wäre das so voll mein Ding, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich kriege natürlich mit, wenn Sascha was davon erzählt oder Max auch. Der ist ja, glaube ich, raus. Ich weiß gar nicht. Ist der bei? Ich glaube nicht, ne? Sascha.
Ja, der ist erstmal raus.
Ja. ja, deswegen durch Sascha kriege ich ein bisschen mit und ja, aber mehr auch nicht, tatsächlich. Also mehr auch nicht.
Ja. Ich glaube, das Letzte, was passiert ist. Rosenstolz-Sängerin ist gestorben
gestern. Oh ja, oder stimmt. Nicht
gestern, sondern.
Vorgestern, ne?
Gestorben.
Ja.
Habt ihr Rosenstolz gehört? Ich kann das ehrlich sagen, ich gebe es auch zu. Ich
hab's also nicht aktiv, aber ich wenn die im Radio liefen, fand ich es ganz cool. Meine Mama hat das früher auch gehört. Also, ich fand, das war immer eine solide Band früher. Also, jetzt ewig schon nichts mehr gehört, aber so, wo ich so dachte, ach krass, die ist verstorben.
Ja, ich fand auch, so ein paar Lieder fand ich ganz cool von denen.
Ja. Die waren ja auch sehr erfolgreich, oder? Das war ja schon sehr erfolgreiche Gruppe. Die erfolgreichsten
deutschen Bands.
Ja, deswegen. Du, Tim? Du bist doch so ein
Musikmensch. Nee, also ich habe die nie. Klar, wenn die so im Radio liefen oder so, gab es auch ein paar Songs, die ich jetzt nicht kacke fand oder so. Aber ich hätte jetzt nicht. Wäre nicht auf die Idee gekommen, mir die bei Spotify rauszusuchen oder
nee, so. Nee, genau. So ist es bei mir auch.
Ja, aber das finde ich ganz interessant, weil ich habe das ganz oft, dass wenn ich irgendwas höre oder lese über jemanden, dann habe ich das Bedürfnis, mir irgendwie die in die Playlist reinzuballern. Das hatte ich jetzt gestern auch, als ich das gelesen hatte, habe ich direkt gedacht so, jetzt mal auf Spotify kurz mal die Sachen runterladen, die ich ja ganz cool finde.
Ja.
Ja, ich kann mir, also ich könnte mir hundertprozentig vorstellen, dass du wann immer so ein Musiker oder eine Musikerin stirbt und das ist Thema zum Beispiel jetzt in der Tagesschau, dass du 2 Stunden danach bei Spotify die Kurve hochgehen siehst,
ja,
wie viel dieser Künstler gestreamt wird auf einmal. Weil Leute nochmal denken, der Song noch und
ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
Ja.
Wir gehen mal rein in 96.
Nein.
96. Wie alt warst du da, Flo? 5, ne?
4.
4. Ah, okay. Mhm. Und Luke ist geboren, glaube ich, oder?
95 ist er geboren.
Ah, okay. Luke ein Jahr, du 4. Habt ihr schon rumgerockert?
Mhm.
Tim, du bist 21, ne?
Ja.
Darfst in Amerika Alkohol trinken? Geil.
Boah.
Ja, damals.
25. 25. Das ist fast die Hälfte von jetzt.
Ja.
Krass.
Ey, da muss ich mal fragen, wie ist das? Also bei mir, so ich, für mich fühlt sich jetzt, das ist so komisch, aber fühlt sich 25 schon irgendwie lange her an. Ich war da auch in Amerika und so und irgendwie denke ich mir so, auf der einen Seite ist es noch gar nicht lange her, aber irgendwie schon. Das sind so 7 Jahre.
Es wird schlimmer,
Jahre.
Kannst dir sagen, es wird schlimmer.
Ist das so?
Naja, also bei mir ist es zumindest so, es gibt Dinge, an die ich erinnere ich mich nur durch Impulse.
Ja.
Und ansonsten habe ich sie halt komplett ausgeblendet. Und dann denke ich, wenn irgendwie du so einen Impuls hast, so hier unser Podcast zum Beispiel, da passiert das ab und zu, dann kriege ich halt so ein Flashback. So, und das war früher natürlich anders, weil du halt viel näher dran warst an dem Zeitpunkt, wo es passiert ist.
Hm. Ja, stimmt. Aber ich finde das gerade auch geil, dass, also ich finde das bei euch auch so cool, dass man so ein, oder ich ja auch, dass man so Podcasts macht oder generell Content erstellt, weil man dadurch irgendwie, ich weiß nicht, früher musstest du so, musstest du Fotos durchschauen und heute könntest du theoretisch eigentlich das Archiv von Instagram durchschauen, den Stories und so, das ist ja irgendwie auch cool. Oder hörst die alte Podcast-Folgen an, das ist ja auch so eine Art, Audio-Tagebuch, so ein bisschen wenigstens. Das ist eigentlich cool, eine coole Sache so, ne?
Ja, und es ist halt auch cool, weil du verbindest ja auch mit ganz vielen Dingen, verbindest du ja auch emotionale Sachen. Und ist, als wir die so bei ein paar Folgen, bin ich dann rausgegangen aus dem Podcast und habe dann aber nochmal über Themen nachgedacht, über die wir gesprochen haben, weil ich mich halt so dran erinnert habe. Das ist halt schon ganz geil. Also so eine Aufarbeitung der Vergangenheit ist schon ganz cool.
Ja, voll.
Ja. Wollen wir anfangen?
Yes.
Geil. 1996 war wieder die Hölle los. Es kam zu Massenhysterien, Ohnmachtsanfällen, als die gewöhnliche Kuhschelle zur Blume des Jahres gekürt wurde, während Millionen von Menschen den Atem angehalten haben, als der Feldhamster zum Tier des Jahres ernannt wurde. Der demografische Wandel in Deutschland führte außerdem dazu, dass das Wort Rentnerschwemme zum Unwort des Jahres wurde. Aber es ist noch längst nicht alles an Highlights aus 1996. Rentnerschwemme finde ich krass.
Was ist ein Rentnerschwemme?
Na, wenn du zu viele Rentner hast. Also wenn die Zahl der Rentner immer größer wird durch zum Beispiel verlängertes Leben.
Ja, und ich glaube, da ging es so langsam los, dass halt die Geburtenraten zurückgingen, ne? Und man schon absehen konnte.
Rente hatten.
Also was ja heute halt dann das Problem dann nochmal viel krasser ist, dass einfach es viel zu wenig junge Leute gibt. Und das ging damals schon los.
Ja.
Ich glaube, da.
Ja.
So. Au, das ist Drama. Las Vegas, 13. September 1996. Tim, was ist passiert?
Notorious B.I.G. wurde erschossen.
Das war in New York.
So, Tupac wurde erschossen.
Richtig.
Oh, stimmt.
Am 13.
Einer von beiden.
Die Lichter des Strips blinken wie immer, doch in der Hip-Hop-Welt erlischt eines der hellsten Talente. Tupac Shakur stirbt nach mehreren Tagen im Krankenhaus an den Folgen einer Schießerei. 6 Tage zuvor wurde er an einer Ampel von Kugeln durchsiebt. Wer dahinter steckt, bleibt bis heute ein Mysterium. War es ein Bandenkrieg, ein geheimer Racheakt oder die große Verschwörung? Sein Tod macht ihn zur Legende, seine Musik lebt weiter. Bis heute glauben manche Fans, er sei nicht tot, sondern chillt mit mehreren Cocktails irgendwo auf Kuba.
Hm. Das könnt ihr mir vielleicht beantworten. Der ist ja heute schon echt so eine Legend, genauso wie Notorious B.I.G. Waren die damals schon so krass oder wurde das wirklich erst durch den Tod der beiden, dass sie so krass einfach sind? Waren die so ein Eminem von heute oder so ein, weiß ich nicht, so ein Drake?
Ja, ja, schon.
Ja.
Also ich meine, dieser Beef und dann, dass die am Ende beide erschossen wurden, hat er natürlich jetzt nochmal so ein bisschen, ne? Also einfach hat diese Story halt nochmal viel krasser gemacht. Aber die waren schon damals, also Tupac galt eigentlich schon, die Hochphase auch seines Erfolges, galt schon so als einer der krassesten Rapper und Notorious B.I.G. auch.
Es gab drumherum halt noch andere, die auch krass waren, aber ich glaube, dass auch Tupac war der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es so der erste, der halt in den Mainstream reingegangen ist. Also reingekommen ist.
War auch sehr musikalisch. Die Mucke war ja auch sehr, also sehr musikalisch.
So. Ja, es war ja dieses East Coast, West Coast Ding, ne? Und Tupac war ja West Coast Rapper und die, also wenn man sich jetzt auch mal so die Musik von Dre zum Beispiel, ne? Oder das ist ja alles so ein bisschen melodischer, ein bisschen, vielleicht könnte man auch sagen, weicher als der East Coast, der New Yorker Sound, der war immer härter und so die Beats haben sich halt anders angehört. Von daher, ja, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, bei Notorious B.I.G. war es eigentlich auch nicht so, also von dem, wenn man so diese typischen Songs, die man heute noch kennt, More Money, More Problems oder sowas, das ist ja eigentlich auch sehr partymäßig fast schon.
Ja, ja, ja.
Ist ja jetzt auch nicht so.
Ich war eher East Coast Typ.
Ich damals gar nicht. Ich war ja richtig West Coast. Also Dre war ja so mein und Snoop Dogg.
Ja, fand ich ganz grausam. Also die einzigen, die ich richtig cool fand, war Ice Cube. Den fand ich richtig gut. Und Cypress Hill. Die waren, glaube ich, auch. Wo kommt Cypress Hill her?
Aus
Mexiko. Aber die kommen aus West Coast. Und ansonsten war ich eher so Public Enemy, LL Cool J, Beastie Boys, so die Abteilung.
Mhm.
Run DMC. Das waren eher so meine Homies.
Aber die hatten automatisch miteinander Stress. Also, war einfach West Coast, East Coast, oder?
Ich glaube, es wurde
gezüchtet. Es war schon auch so ein besonderes Ding zwischen also es war ja schon so ein Ding auch zwischen zwei Labels. Ne? Death Row, also das war ja das Label von Dre und so.
Wo Tupac auch war, oder?
Tupac war, glaube ich, nicht bei denen auf dem Label, aber halt Snoop Dogg. Tupac hat immer so ein bisschen sein eigenes,
oder?
Genau. Ja. Und Tupac hat aber immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Der war ja auch sehr politisch. So, also der, deswegen ist er auch so.
Auch sehr religiös, ne? So, auch ja, der ging auch viel von seinem.
Ja. Ja. Und also es hatten jetzt nicht grundsätzlich alle East Coast Rapper mit allen West Coast Rappern Stress. Aber es waren halt so diese bekanntesten und es gibt ja auch so, das kann man sich heute bei YouTube auch noch angucken, dann so MTV Music Awards und so, ne, wo die sich dann so gegenseitig angeblufft haben, so auf der Bühne und so. Das war schon eine ganze Zeit lang halt, war das halt immer so showmäßig auch, hat man gedacht vielleicht auch. Und dann aber als die natürlich angefangen haben, sich wirklich gegenseitig umzubringen, dann war halt.
Ja.
Tupac war übrigens auch bei Death Row. Ich habe gerade mal
geguckt. Irgendwie so, ja, da gab es doch Stress nachher auch, oder? Ich weiß, ich will auch nichts Falsches sagen. So, aber das, ist das heute noch so? Nee, ne? Oder?
Also
Deutschrap.
Weiß nicht. Naja, Deutschrap hat das ja, naja, klar, die haben das schon natürlich.
Flair gegen alle.
Naja, also das war schon eine Zeit lang so ein Ding, ne? Das im Deutschrap war dann tatsächlich so alle gegen Berlin. So, die Berliner waren immer die komischen Vögel. Und dann, als dann auch so Agro-Berlin und so, die haben natürlich auch schon mal krass auf Welle gemacht. Aber dieses Prinzip, dass sich gegenseitig dissen und Beef haben und so, das ist ja, ich meine, gibt es ja tausend Beispiele in Deutschland, dass das halt auch zu Promo führt, ja, einfach, ne? Und bis einer dann mal nicht mehr checkt, dass es doch alles nur Spaß war. Und dann,
wenn die dann auf einmal vor der Tür stehen und sagen, wie meinst du das?
So bei Arafat da und sagt,
wen sollst du nicht immer nennen? Der steht irgendwann bei uns vor der Tür.
Warum?
Nein. Ja, weil das ist gefährlich, Tim.
Nein.
Doch. Mach das nicht, bitte.
Er ist doch Podcast-Kollege von uns.
Genau.
Ja.
Okay, so jetzt, Flo, aber deine Sternstunde. 1996 erblickt in Japan eines der krassesten Popkulturphänomene das Licht der Welt. Was war's?
Der Pop?
1996 erblickt in Japan eines der krassesten Popkulturphänomene das Licht der Welt.
Echt? Ist es Pokémon?
Ah, warte mal.
Echt so spät?
Ja, Pokémon.
96 erst? Krass. Ja. Das ist irgendwie schon Anfang der, also deutlich Anfang der 90er. Krass.
Nee. Die ersten Gameboy-Spiele Pokémon Rot und Grün erscheinen und legen den Grundstein für eines der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten. Die Idee stammt von Satoshi Tajiri, der als Kind Käfer sammelte, was später zur Spielmechanik des Fangs und des Sammelns führte. Mhm. Innerhalb weniger Jahre erobern Pikachu und Co. die Welt. Eine TV-Serie, Sammelkarten und unzählige Merch-Artikel folgen. Doch das wohl größte Revival erlebt Pokémon 2016 mit Pokémon Go, als plötzlich Millionen von Menschen durch Städte laufen und virtuelle Monster fangen.
Ja, da bist du eher
da drin. Bin ich am Pokémon Start.
Go ist ja voll dein Ding, so.
Ja.
Das wird aufgekauft, oder? Von hier diesem Monopoly-Entwickler irgendwie.
Firma? Das weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwas gehört mit Saudi-Arabien.
Ich bin der Meinung, irgendwie Monopoly Go gibt's auch, glaube ich, ne? Und irgendwie die haben da was aufgekauft. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Irgendwas habe ich da gelesen, glaube ich.
Tim, welches ist dein Lieblings-Pokémon?
Ich meine, ich muss es ja schon ein paar Mal, glaube ich, zugeben. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Pokémon gespielt. Und ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, es liegt daran, dass ich zu bescheuert dafür bin, weil ich also mir ist absolut schleierhaft, wie man das, also wie man sich das alles merken kann, diese ganzen Viecher, die es da gibt. Weil ich sehe das, ich denke immer nur so bei diesen Pack-Openings, so, wie, wenn die dann immer sofort wissen, wie die heißen und so und was die können, so was für eine Klasse hier, Luft und was weiß ich, was ist alles.
Luft.
Ja,
ja, Flug. Flug. Ja. Aber ja, stimmt, aber guck mal jetzt, wie du dich mit WoW auskennst, da kann man ja auch so. Also keine Ahnung, wenn wir das zocken und ihr wisst genau, wo welche Zauber sind und ich denke mir jedes Mal, Alter, so ja, keine Ahnung. Also
Pokémon ist schon sehr viel komplexer.
Nee, auf gar keinen Fall, Tim, auf gar keinen Fall.
Ja, aber wie viele Pokémons gibt es?
Ich glaube über 1000.
Über 1000, okay. Irgendwas.
Ja, okay, aber ich, ja, okay.
Und die haben alle unterschiedliche Zauber, oder nicht?
Zauberattacken, ja.
Ja, oder was machen
die? Ja, Attacken, die? Ja, doch, ja. Mhm. Ja, einige, nicht unterschiedliche, also nicht unterschiedliche. Die sind alle vielleicht ein Unterschied. Es gibt ja auch nur 12 Typen oder so, keine Ahnung. Es gibt dann Stahl, Boden, Gestein, Wasser, Flug und so, Psycho, Drache. Das sind
die Doppeldinger, ne?
Ja, genau. Es gibt so welche, die haben so, die sind Gestein, Boden, so keine Ahnung.
Was ist dein Lieblings-Pokémon?
Boah, ich glaube Dragoran. Ich finde, Dragoran ist einfach ein cooles Pokémon, ist einfach so ein klobiger Drache, der irgendwie süß aussieht, aber voll stark ist. Ich liebe Dragoran. Ist aus der ersten Gen.
Ich finde Macholo am coolsten.
Ja, Macholo oder also die dritte, Endform. Den Machomai. Machomai. Ich sage immer Machomai.
Ja, Machomai.
Ja, der ist cool mit den vier Armen.
Das ist mein Lieblings-Pokémon.
Ja, der ist cool. Ist ein sehr starkes Kampf-Pokémon, ja.
Ja. Mhm. Den finde ich halt richtig cool. Und dann gibt es halt so, ich mag halt alle Hunde-Pokémon.
Also ja, die aussehen cool. Wie Hunde. Ja, die sind cool.
Da gibt's so coole, also wirklich so geile, finde ich richtig cool, liebe ich.
Ja.
Würde ich am liebsten alle haben wollen in echt.
Ja, aber Tim, deine Kinder haben das nie gespielt? Es war nie so ein Ding bei denen?
Also Lino hatte mal so eine ganz kurze Phase, naja, was heißt, also der hat tatsächlich mal Karten gesammelt. Und die hat ja auch so richtig, ne, in so einem Dings abgeheftet und dann haben die irgendwie hat er mit Freunden getauscht und dann mal weniger, dann kam das auf einmal irgendwie wieder hoch. Aber, also doch, bei denen war das schon mal Thema, aber jetzt, weiß ich nicht, seit 2, 3, 4 Jahren auch nicht mehr wirklich so. Ja. Doch, also bei denen war das schon mal ein Ding, aber jetzt auch nicht so. Die haben auch eine Zeit lang mal Pokémon Go gespielt, ne? Dann sind die halt rumgerannt und haben.
Ja, das ist aber auch halt, geile Sache, finde ich. Also
ich finde auch, es bringt voll Spaß. Und ja. Fabian, also mein Kumpel Fabian, kennt ihr, und ich, wir spielen das ja wirklich, seitdem es das gibt.
Ja, das ist krass.
Und wir haben irgendwann gesagt, du kannst also gucken, wie viel Geld du schon dafür ausgegeben hast, ne? Weil du musst ja auch andauernd irgendwelche Sachen kaufen und sowas alles.
Ja.
Und er hat mal einen echt weisen Satz gesagt, weil er hat nämlich gesagt so, ganz ehrlich, mich interessiert das gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, weil dieses Spiel mich mittlerweile seit 6, 7 Jahren immer noch fasziniert.
Mhm.
Und es ist das einzige Spiel, von bei ihm zumindest, weil er hat nie WoW gespielt, oder LOL, wo das so ist. Und da muss ich ihm einfach recht geben. Es bringt halt nach wie vor, also für mich auch, immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag.
Ja.
Also das klar, ne, es war früher war es halt so von wegen, ich wollte unbedingt als einer der ersten Trainer, so heißen die Spieler, von Pokémon, wollte ich Level 40 sein. So, hab das auch geschafft und das war so mein erster Kick, so den ich hatte. Und dann, ich hatte irgendwann mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Pause gehabt und aber trotzdem, ich bin immer nach wie vor, finde ich das geil. Und die verändern das halt auch immer besser, also die machen es echt immer besser.
Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt wird nach dem, ich muss mal genau nachgucken, weil ich habe irgendwie nur gesehen, dass viele jetzt besorgt sind um Pokémon Go, nachdem das gekauft wurde. Aber ja, also wir haben es mal gegoogelt im Podcast, Pokémon, ich wusste es auch, das weiß man, oder man könnte sich denken, dass Pokémon so das größte Franchise, es ist mittlerweile das größte Franchise der Welt, vor Star Wars, vor allem drum und dran, da kann einfach kein Franchise mithalten, das ist so groß. Das ist schon eine krasse Nummer, nach wie vor, muss man ja einfach sagen. Ne? Deswegen.
Tim, wir werden einfach mal bei dir Pokémon anfangen.
Ja.
Einfach mal rein in
Pokémon. Einfach mal machen.
Ja. So. Am 27. Januar 1996 führte Frankreich auf dem Mururoa-Atoll seinen letzten von insgesamt 210 Atombombentests durch. Präsident Jacques Chirac setzte die Tests trotz internationaler Proteste fort, was weltweit zu heftigen Reaktionen führte. In Deutschland äußerte der Grünen-Politiker Joschka Fischer seinen Unmut mit den Worten »Chirac, du Schwein«. auf Musikfestivals wurden Parolen wie Fuck Chirac skandiert und Einzelhändler boykottierten französische Produkte. In diesem Kontext veröffentlichte Markus Lanz zusammen mit 2 Kollegen unter dem Namen Le Camembert Radioaktiv einen Protestsong mit dem Titel Fuck Chirac. Zu dieser Zeit arbeitete Lanz als Moderator beim Radiosender RTL Nord. So, jetzt habe ich schon mal ein Verständnisproblem, was mir vielleicht jemand mal erklären kann. Wenn die Atomtests machen, dann finden die ja, glaube ich, immer unter Wasser statt. Und da ist meine Frage, was testen die da?
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich sagen, habe ich auch nie hundertprozentig verstanden. Vielleicht, vielleicht irgendwie, also ich glaube schon, dass sie sowas wie Sprengkraft testen oder vielleicht so messen dann, ne, wie, also bei wie viel keine Ahnung was, da drin.
Habe ich auch gedacht, was? Aber radioaktives Material ist ja nicht explosiv. Das ist nämlich das, warum ich es nicht verstehe. Mhm. Ne? Weil, wenn, also die brauchen die Bombe, um radioaktives Material freizusetzen. Und ob die Bombe funktioniert oder nicht, dafür muss ich keine Atomtests machen. Weil Atom, also atomare Atomdingsbums, ist ja nicht explosiv. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum man Atomtests machen muss.
Naja, ja, okay, aber es ist ja auch nicht, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man das im klassischen Sinne eine Explosion nennt. Also die atomare Kettenreaktion ist ja, weißt du, ist ja keine, ist ja nicht, du zündest ja keine Dynamitstange an, die dann, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich habe jetzt also auch, ich habe keine hab's Ahnung. Nicht ich verstehe es halt nicht, weil ich habe es versucht, mir logisch zu erklären und ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, was man und wie man das testet, vor allen Dingen, wenn es unter Wasser stattfindet.
Ja, gute Frage. Also ich kann es,
hab da das werden wir einfach mal für den Podcast offline und ehrlich als gutefrage.net reinwerfen. Ja. Weil da sitzen die Fachleute, die das bestimmt erklären können.
Ja, absolut.
Ja, eventuell. Ja, ich habe da auch keine schlaue Antwort drauf.
Jetzt. Ich auch nicht.
Aber geht euch das manchmal auch so, dass ihr euch solche Fragen stellt? Oder bin ich einfach nur unnormal?
Nee, ich glaube schon. Ich hätte jetzt kein Beispiel, aber ich glaube schon.
Also weil mich stört, also doch, mich stört das natürlich, dass sie Atomtests machen. Also das fand ich aber gar nicht so verwerflich, weil in meiner Zeit war, als ich 25 war, da war das Atomzeitalter, das war da so, ne, gang und gäbe. Gefühlt hat jeder große Staat hatte Atombomben und so. Das war gar nicht das Problem, sondern ich hab mich immer gefragt, warum und was testen die da?
Ja.
Und ich konnte es mir nicht erklären und damals gab es kein Internet und habe ich es vergessen und jetzt, wo ich das lese, kommt die Frage hoch. Und ich dachte, ich sitze hier mit zwei der schlauesten Menschen, die ich kenne. Ja.
Hast du mal ChatGPT gefragt einfach?
Nee, das werde ich als nächstes mal machen.
Würde ich mal machen einfach.
Ja, das ist eine gute Idee, das werde ich wirklich mal machen. In einer ruhigen Minute werde ich das einmal mal, werde ich mich mal hinsetzen mit ChatGPT, wobei ich bin ja eher so der Gemini-Typ oder Gemini.
Ja.
Und dann mal gucken, was da rauskommt.
Ja, das ist so das Ding, weil ich habe jetzt leider auch dafür kein Beispiel, aber manchmal habe ich so Fragen, die mich treiben, aber die treiben mich nicht so sehr, dass ich dafür also recherchieren würde. So, ich stelle mir die Frage, aber ich bin dann nicht motiviert genug, mein Handy zu nehmen und zu googeln. So, aber dann, ich frage mich das dann irgendwie. Ja. Kennt ihr das?
Ja. Also ich glaube, man denkt dann so irgendwie nach, versucht sich das zu erklären und dann ist das halt so.
Ja. Ja, korrekt.
Ja. Okay. Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma, Erbe des gleichnamigen Tabakkonzerns im März 1996, war nicht nur aufgrund ihrer Brisanz bemerkenswert, sondern auch wegen der zahlreichen Pannen während der polizeilichen Ermittlung. Die Täter forderten zunächst 20 Millionen D-Mark Lösegeld. Mehrere Versuche der Geldübergabe scheiterten jedoch, da die Entführer eine zu starke Präsenz der Polizei vermuteten. Infolge dieser Fehlschläge erhöhten sie die Forderung auf 30 Millionen D-Mark. Ein besonders gravierender Vorfall war der Verdacht, dass Polizeibeamte ein Foto des entführten Reemtsma an Zeitung verkauft haben sollen. Dies führte zu internen Ermittlungen und strafrechtlichen Verfahren innerhalb der Polizei. Aufgrund des schwindenden Vertrauens in die polizeiliche Maßnahme entschieden sich die Reemtsma-Angehörigen schließlich, die Geldübergabe ohne Wissen der Behörden zu organisieren. Nach 33 Tagen Gefangenschaft in einem Kellerverlies unter furchtbaren Bedingungen kommt Reemtsma schließlich frei. Einer der Haupttäter, Thomas Dracht, tauchte lange unter und wird erst 2000 in Argentinien gefasst. Da haben wir wieder die Entführungskiste.
Obwohl 2000, ich habe gerade so überlegt, das sind ja 4 Jahre. Ja, da sind wir wieder beide, ne? Das ja, war ja auch letztes Mal Thema. Ja. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Wie heißt der nochmal mit Nachnamen?
Reemtsma. Das war glaube ich, einer der größten Tabakkonzerne in Deutschland.
Ja.
Ja, habe ich auch mitgekriegt, aber ja, also so richtig beschäftigt hat mich das auch nicht. Aber es ist wieder dieses Ding, ne? Entführung, Entführung schwierig und also das macht, also damals ja noch, heute kannst du ja sagen, hier Cayman-Inseln oder keine Ahnung, ne, irgendein so ein Offshore-Konto und dann kannst du nicht, wirst du nicht bekommen. Nee, dann können sie dich nicht kriegen und so. Aber damals ist das ja wirklich alles per Hand passiert.
Ja.
Ja, und das ist wieder dieses Ding, was wir neulich schon hatten, ne? Also so Entführung, Erpressung und so ist einfach ein Scheiß. Also, dass das klappt, die Chance ist halt wirklich, da kannst du lieber Lotto spielen.
Ja.
Also das
ist auch einfach ein Scheiß-Job. Stimmt.
Ein Führer ist halt auch einfach echt.
Lieber einen Rubbel loskaufen.
Ja, das finde ich ein guter Slogan. Sollten wir an die Polizei verkaufen. Ja. Rubbellose statt Entführung. Ja. Finde ich gut.
Irgendwie sowas, weil, ja.
Naja. Am 10. Februar 1996 schreibt Deep Blue, ein Supercomputer von IBM-Geschichte. Zum ersten Mal verliert ein amtierender Schachweltmeister Garry Kasparov eine Partie gegen eine Maschine unter regulären Turnierbedingungen. Die Schachwelt hält den Atem an. Ist das der Anfang vom Ende der menschlichen Dominanz? Doch Kasparov schlägt zurück. Er gewinnt das Match mit 4-2 und verspottet Deep Blue als dummes Blech. Aber IBM gibt nicht auf. Ein Jahr später, 1997, erfolgt die Revanche und diesmal siegt die Maschine. Deep Blue besiegelt das Ende der alten Schachordnung und wird zum frühen Vorboten der KI-Revolution. Könnt ihr Schach spielen? Also spielt ihr beide Schach?
Nee, ich hab's mal ein bisschen, aber nicht aktiv. Ich finde das so interessant, weil das ja heutzutage einfach so surreal ist, dass du den Computer schlägst. Ja. Also ich hab's erst neulich, glaube ich, habe ich ein Interview gehört von Carlsen, wo er gefragt wurde, ob er gewinnt, und er sagt, keine Chance gegen den Computer. Das ist ja so. Heutzutage ist das ja so unvorstellbar. Ja. Sorry, Tim. Spielst du Schach?
Nee. Also ich weiß sozusagen, wie man die Figuren bewegt, aber ich bin, weiß ich nicht, Lichtjahre davon entfernt zu sagen, ich kann Schach spielen. Also wie man das sozusagen jetzt strategisch angeht, um eine Chance zu haben zu gewinnen, absolut keinen Plan.
Aber ich finde, ich kann Schach spielen, ist jetzt nicht. Ich finde, wenn man sagt, ich kann Schach spielen, ist genauso wie du, ich kann auch Mensch ärgere dich nicht spielen. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Wenn du weißt, was du machen musst und so, dann kannst du das Spiel ja so. Ob man gut drin ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich kann Schach spielen,
kann man schon sagen. Nee, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also, weil wenn du sagst, also ich kann Mensch ärgere dich nicht spielen, ist ja nicht. Also der Riesenunterschied ist ja schon mal, bei Mensch ärgere dich nicht, bist du primär abhängig von deinem Würfelglück. Also da kannst du ja nicht viel rumtaktieren. Kannst du schon in manchen Situationen bestimmt, ja, oder irgendein Profi
Mensch ärgere dich nicht. Schach hat halt keine Glückskomponente.
Ja, das stimmt.
Nee, genau. Absolut nicht, sondern du musst halt, wenn du wirklich kontinuierlich Spiele gewinnen willst, musst du dir halt verschiedene Taktiken zurechtlegen. Und ich kenne keine einzige. Also, ja. Weißt du, ich könnte nur reagieren auf das, was ein Gegner von mir macht. Ich könnte nicht selber mir eine Taktik zurechtlegen und sagen, okay, in 5 Zügen, ja, wenn der Gegner mich das jetzt nicht checkt, dann ist meine Dame da und dann brauche ich nur noch einen und dann ist er Schachmatt, sondern absolut kein Plan. und deswegen würde ich sagen, ich weiß, ja, wie es geht, aber ich kann nicht Schach spielen. Also,
und das Problem ist auch, die Strategie funktioniert nicht, weil du weißt nicht, was der andere macht. Also das ist das Schwierige an Schach, dass du halt, klar, du weißt gewisse Grundzüge, du weißt, wie du eröffnest, du weißt, was du wann, wie, wo machen musst, aber das Schwierigste ist halt, dass du nicht weißt, was der andere macht. Und das heißt, da wird es halt schon echt kompliziert und du musst halt wirklich immer gucken, was macht der? Und dann wechselt, musst du deine Taktik wechseln. Also, ja.
Kennt ihr das noch? Früher gab es Schach ja im Fernsehen, ne? Ich glaube, das war auf dem dritten Programm. Auf dem dritten
Programm, ja.
Das war so, diese Grafik war so, und da war immer so ein Dude, der hatte so eine ganz prägnante Stimme und der hat dann immer so kommentiert, wie die dann halt da so die Figuren gesetzt haben und dann haben die halt auch so riesen Theorien entwickelt, ja, was wäre jetzt gewesen, wenn er den Läufer dahin und mein Vater hat das immer geguckt und ich saß immer da und hab damals schon gedacht, so, alter Schwede, ey, wie kann man, also für mich sind Leute, die krass Schach spielen können, sind echt die Mega-Brains.
Ja, stimmt. Ist auch geil, so dass so ganz wenige Spiele, so wie Schach oder auch Tetris, aber so perfekt balanced sind. Also so, da sagt keiner so, oh, die Königin ist viel zu OP, nerf die mal so. Das ist einfach alles perfekt balanced, so, ne? So seit Jahren, seit Jahrzehnten, so seitdem es die Spiele gibt. Gut, Tetris ist noch mal was anderes, aber das ist so, das sind so Spiele oder so, ne? Das braucht nicht irgendwie, das muss nicht überarbeitet werden. So, das ist ja eigentlich geil.
Ja, ich glaube, apropos noch mal kurz gegen Computerspielen, zuletzt war das doch hier Go, oder? Das ist doch dieses chinesische, wo du diese schwarzen und weißen Steine hast, so ein bisschen so ähnlich wie Mühle, glaube ich.
Ja, das. Doch, ich weiß, was du meinst.
Und da gab es auch so einen Typen, der hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, entweder gegen Computer gewonnen oder verloren. Auf jeden Fall, das war so nach Schach dann, weil das ist auch sehr komplex, irgendwie dieses Game.
Ja, Mühle. Ist Mühle Backgammon?
Nee. Backgammon ist Backgammon und Mühle ist Mühle.
Okay, aber sieht das nicht ähnlich aus?
Nee. Mühle ist drei Quadrate übereinander und verbunden durch Querlinien und dann kannst du halt immer so schieben.
Ah, ja, okay.
Die Steine sind aber die gleichen.
Die Steine sind die gleichen.
Ja, okay.
Backgammon ist das, das immer im Koffer gespielt wird mit den Dreiecken und dann musst du von deiner Burg sozusagen die Steine über die Burg des Gegners rausdingsen.
Ich glaube, Backgammon ist eigentlich geil, das habe ich aber auch nie richtig gehört.
Das ist eines der geilsten Spiele, was es gibt.
Aber Mühle ist doch auch voll geil, oder? Das ist auch voll das geile Spiel.
Ja, aber ich finde Backgammon cooler.
Es gibt auch ein geiles Männer-Parfum, das heißt auch Backgammon.
Mein Vater wollte früher mal, dass ich Schachweltmeister werde. Ich war 3 Jahre lang im Schachclub. Dann hat er mir den ersten Schachcomputer geschenkt, damit ich bloß Schach spiele, weil Schach so wichtig ist für die Entwicklung eines Menschen. Grausam.
Ich finde das immer so, also so passionierte Leute, sei es jetzt irgendwie in Basketball, Fußball oder auch jetzt Schach, dass man da so dediziert ist und das wirklich über Jahrzehnte so durchzieht, das finde ich krass. So, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann sich das schwer vorstellen. Also man spielt so wie so ein Game, so weiß ich nicht. So, ja, also man, so ihr zockt viel WoW und so, aber man braucht ja trotzdem auch mal eine Pause davon. Ich denke mir so jedes Mal, boah, die wollen wahrscheinlich auch nicht immer Schach spielen, aber müssen das so. Ich weiß nicht, ob das so geil ist.
Also ja, ich stell's mir auch krass vor.
Ist auch anstrengend, glaube ich.
Ja, David Garrett würde nicht bei Wetten, dass auftreten, wenn er ja, das nicht durchgezogen hätte mit der Geige da die ganze Zeit.
Ja, aber da gibt es ja auch eine Weiterentwicklung. Aber ich finde bei Schach, also mich hat Schach irgendwann abgefuckt, weil es too much war. Also weil es einfach so, weil du, also ich hatte das so empfunden, ich war echt fertig, wenn ich 1-2 Stunden Schach gespielt habe.
Ja, genau.
Und gerade wenn du gegen Computer, ich hatte damals schon so Anwandlungen, dieses kompetitive Spielen und den Computer, der war halt echt geil, da konntest du halt so 10 Spielstufen machen und Spielstufe 10 war halt so Großmeister-Level und das war halt, mein Ziel war es, immer besser in den einzelnen Stufen zu werden und das hat mein Kopf halt komplett zerfickt. Und dann hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr auf Schach. Heute liebe ich das. Heute finde ich das voll cool. Ich mag es voll gerne, Schach zu spielen. Ich kenne kaum Leute, die Schach spielen. Aber so, und also ich mag das eigentlich voll gerne.
Ist es, das würde mich mal interessieren, ob es so Studien gibt, wenn man so Hochleistungssport macht, Fußball, Basketball, das ist ja schon auch nicht gut für den Körper. Ne? Oder Hochleistungs, so, weiß nicht, du bist irgendwie, weiß nicht, ein Fitness-Dude oder so. Man hat dann zwar eine sehr gute Figur, aber das ist ja schon auch sehr anstrengend. Mich würde es mal interessieren, ob du dein Gehirn auch so überstrapazieren kannst, so wenn du so irgendwie 8 Stunden Schach spielst. Das kann doch auch, wisst ihr, was ich meine? Das kann doch auch nicht gut sein, oder?
Das also ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Problem ist, dass du das Gehirn nicht strapazieren kannst, sondern dass der Energieverbrauch wenn du das Gehirn unfassbar quasi beanspruchst, dass der halt richtig krass reinballert.
Und ich glaube,
das ist das größte Problem daran. Dass du halt, du hast ja nur, also beim Sport wirst du körperlich erschöpft und beim Kopf machst du ja nichts Körperliches, bist aber genauso erschöpft. Und ich glaube, das muss richtig krass, also wenn man das permanent hat, muss das richtig räudig sein.
Muss man immer Dextro-Energien dabei haben.
Und Red Bull. Einfach mal Red Bull reinballern, dann geht's.
Haben wir da schon mal drüber gesprochen oder habt ihr das schon mal erwähnt, dass du das immer vom Test genommen hast?
Nee, es kann sein, dass wir darüber gesprochen haben, dass Steffi hatte mal in der so, naja, als die Kinder noch ein bisschen jünger waren, da hat sie ihnen das mitgegeben, so als wenn die eine Arbeit geschrieben haben. Und ah, so. Und okay, ich habe sie immer ein bisschen damit aufgezogen, weil es halt.
Ja, ja, stimmt. Irgendwie war das mal Thema, glaube ich.
Völlig obviously irgendwie Quatsch ist. Aber hey, ich meine, wenn man dran glaubt, dann kann ja, also weißt du, kann ja positives Denken kann ja,
ja
Berge
ja.
versetzen.
Ey, da, das muss ich mal kurz ansprechen, weil wir gerade bei auch bei Schwierigkeitsgraden waren. Da wollte ich mal ganz kurz nur eure Meinung zu hören. Und zwar habe ich am, ich habe jetzt vorgestern oder so habe ich gestreamt und ich habe ein neues Spiel ausgetestet. Das ist so ein Souls-like, so wie Dark Souls, nur von anderen Machern. Und ich fand das ganz cool, das Spiel. Das ist so ein bisschen so irgendwie so nordische Mythologie mit Samurai so ein bisschen. Und ich habe das so eine Stunde oder anderthalb gespielt und dann kam auf einmal Titelmenü Schwierigkeitsgrad auswählen. Leicht und normal. Und da hat mich das Spiel verloren. Und ich erkläre euch auch, warum. Weil eigentlich ein Souls-Spiel nie einen Schwierigkeitsgrad wählbar hat. Aus bestimmten Gründen, ja. Und das war eine sehr gute Diskussion im Chat, weil viele haben das verstanden, viele aber auch nicht. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass Videospiele wie halt so ein Dark Souls einfach bewusst keinen Schwierigkeitsgrad haben, weil sich die Entwickler ja Mühe geben, einen Boss zu entwickeln, der verschiedene Angriffsmuster hat, die du lernen musst. Und wenn du die halt nicht lernst, hast du halt Pech gehabt. Und ich denke mir so, wenn du es halt leicht stellst, dann muss sich der Entwickler ja auch keine Mühe geben, wenn du dann einfach durchmarschierst und dann den Boss legst. So.
Aber es ist halt kein Souls-like mehr, ne?
Ja, das ist aber so, es verkauft sich so und irgendwie viele Leute meinen dann auch so, ja, ich will's für die Story spielen und ich denke mir so, ja, aber irgendwie nicht. Irgendwie, ey, ganz ehrlich, so das ist halt so, wenn du halt irgendwie sehr lange für einen Boss brauchst und du schaffst es dann, das gibt dir eine ganz andere Befriedigung, als wenn jemand einfach sagt, so ich versuch's halt zweimal und stell auf super leicht und gib dem halt irgendwie ein paar Schläge, ich kann dann Autopilot machen. Irgendwie ist das so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Also versteht ihr, was ich meine? Und würde mich mal interessieren, wie ihr das seht.
Ich finde das genauso schlimm, weil ich finde halt, das ist dieses Verschlimmbessern.
Ja.
So, ey, guck mal, die Leute kotzen alle bei Souls-like-Spielen über den Schwierigkeitsgrad und dass dann alles weg bist, wenn du tot bist. Lass mal Schwierigkeit einbauen. Damit ist es kein Souls-like mehr.
Mhm.
Sondern damit ist es ein vielleicht ein storygetriebenes Action-Adventure, aber es ist kein Souls-like-Spiel mehr. Das habe ich aber ganz oft, dass Leute dann irgendwas, was richtig gut funktioniert, es hat mich zum Beispiel bei Mario Kart richtig abgefuckt, als auf einmal dieses Fliegen mit eingebaut worden ist.
Ja, ja.
Fand ich richtig scheiße.
Ja.
Also, ja, das Spiel war immer noch cool, aber es heißt Mario Kart. Es heißt Mario Flugzeug, sondern es heißt Mario Kart. Also hört auf, da jetzt irgendeinen Scheiß zu bauen, sondern macht irgendwas anderes, aber bitte nicht fliegen. Es hat mich so abgefuckt, es hat mich so genervt an dem Spiel, dass ich es eine Zeit lang nicht gespielt habe.
Mhm.
Also ich fühle das voll.
Tim, wie siehst du das?
Ja, also ich kann es jetzt in Bezug auf die auf so Souls-like-Spiele nicht sagen, aber ich verstehe schon, wenn man das kritisch sieht, also weil es einfach zu diesem Spielkonzept nicht wirklich passt. Ich finde aber jetzt ein bisschen allgemeiner gesprochen, Schwierigkeitsgrade in Spielen, also grundsätzlich so ein schwieriges Thema. Weil mir fällt kein Beispiel ein, wo man sagt, da ist es mal richtig geil umgesetzt.
Hm.
Weil entweder, also du hast häufig so Beispiele, wo, ne, wenn du es auf leicht oder Anfänger oder sowas stellst, dann ist es halt wirklich so, ja, dann kannst du auch irgendwie meine Katze daran setzen und die rennt da durch.
Ja, ja, genau.
Das ist gar keine Herausforderung mehr. Oder du stellst es dann halt auf eine Stufe schwerer und auf einmal, weißt du, kommst du
One-Shot.
Ja, so kommst du nicht mehr weiter, weil du auf einmal das nicht mehr. So, das finde ich ist, also da fällt mir jetzt nicht wirklich ein Beispiel ein, wo ich sage, das ist geil ausbalanciert.
Mhm.
Ja.
Und es ist, man muss es auch ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich dumm von den Entwicklern.
Mhm, ja.
Weil darin besteht ja eigentlich der Reiz eines Spiels.
Ja, genau, genau.
Wenn es gut gemacht ist, steht ja der Reiz eines Spiels darin, dass du halt probierst, dass du andere Taktiken ausprobierst und so weiter. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das Spiel eh scheiße. Machen wir uns auch bitte nichts vor.
So, ja, genau.
Also, ne? Aber und in dem Moment, wo du das Level so gering machen kannst, dass man eigentlich alles schafft, damit geht die Spielzeit ja unfassbar runter.
Ja. Ja, weil, ja, genau, du kannst dann durchmarschieren. Es ist auch ein anderer Punkt, ist dieses, was es eigentlich immer ist, du hast eine Chance, nachdem du gestorben bist, deine Seelen, whatever, wie man es da nennt, aufzusammeln. Aber hier ist es so, die verlierst du nicht, sondern die liegen immer vorm Boss. Und du kriegst bei jedem Tod immer Seelen dazu, sodass du nach einer gewissen Zeit immer aufleveln kannst. Und irgendwie denke ich mir so, irgendwie weiß ich nicht. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so, du startest jetzt auch nicht ein On, also das ist so, okay, aber wenn ihr jetzt einen Shooter balanced, dann macht ihr schlechtere Spieler, die haben dann einfach doppelt mehr Leben, weil die wollen ja auch Spaß haben. Und ich denke mir so, nee, entweder du lernst den fucking Shooter und wirst besser als andere Leute oder halt nicht. Ey, ganz ehrlich, Leute, die irgendwie viel Zeit investieren in ein Spiel, die sollen auch belohnt werden, dass sie halt besser sind. Deswegen spielen sie ja auch viel, so weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie, ich finde, das ist so. Ich will es jetzt nicht auf ein pädagogisches Level heben, das meine ich nicht, aber generell finde ich es irgendwie, ich bin aber auch generell kein Fan von einstellbaren Schwierigkeitsgraden, weil ich denke mir so, ey, denkt euch einen Schwierigkeitsgrad aus und den nehme ich an. Ich möchte diese Entscheidung gar nicht haben. Das hat mich irgendwie genervt. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das ein Downgrade für mich, weiß ich nicht, weil dann mach's ganz oder gar nicht, aber dann versuch nicht so ein Pseudo-Souls-like zu machen. Das ist es keins. Dann ist es ein Action-Rollenspiel wie ein Assassin's Creed, so. Mit einem Schwierigkeitsgrad, so mit Bossen, aber mehr auch nicht, so finde ich. Ja,
lass mal eine Petition machen.
Ja, ist so. So.
Ja. Machen wir mal, wir möchten gerne, dass generell, scheiß auf hier, Geld leihen, wollen wir nicht. Wir wollen einfach, wir wollen die Schwierigkeitsgrade rausnehmen aus Videospielen.
Ja, boah, es wäre gut. Naja.
So, nächstes dramatisches Thema. Ich weiß nicht, wen es von euch beiden mehr triggert, aber ich weiß, es wird euch catchen. Am 13. Februar 1996 zerbrechen Millionen Teenie-Herzen. Was passiert?
Take That hat sich getrennt.
Ja, ich. Ja.
Tim, du bist so eine Maschine.
Oh, krass, okay.
Du bist so eine Maschine. Als Take Z ihren offiziell ihre Trennung bekannt geben. Schon 1995 war Robbie Williams ausgestiegen,
ja.
Doch jetzt ist es endgültig vorbei und Taschentücher sind ausverkauft. Hotlines werden eingerichtet, um weinende Fans zu beruhigen. Auch Deutschland ist komplett im Boyband-Trauer-Modus.
Ja, stimmt. Irgendwie, ich habe gerade überlegt, wer da übrig geblieben ist, und dann war es Robbie Williams.
Ja.
Okay, der ist ein Take-That-Typ. Krass, der ist ja bis heute noch sehr erfolgreich, ne? Ist krass.
Mich hat das damals so aufgeregt, dass die Bild-Zeitung, also wirklich jede Zeitung und die Bravo ganz weit vorne, Leute, wenn ihr nicht mehr könnt, ruft an, wir helfen euch. Wo ich denke so, Alter, fickt euch. Oh, da ist einfach nur eine Band auseinandergegangen und es war wirklich Drama. Leute, also die haben in den, weiß ich noch, im Fernsehen haben sie gezeigt, wie Mädchen, hauptsächlich Mädchen, in Schulen zusammengebrochen sind, geheult haben, weil Take Z sich getrennt haben. Das fand ich krass.
Ist auch heute kein Ding mehr, Boybands, oder? Also das, warum eigentlich? Also warum ist das, ich verstehe das nicht, warum das irgendwie nur in einer bestimmten Zeit irgendwie bestimmt so den Zeitgeist treffen kann. Warum geht das heute nicht mehr? Das ist kein Ding mehr, ne?
Boybands? Ist das nicht? Ich weiß, gibt es nicht noch irgendwelche Boybands?
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon, aber so, weiß nicht, die 90er und so, die Anfang 2000er, die waren schon so Boyband behaftet.
Ja, da gab es richtig viele und krass.
Deswegen.
Ja, was ich auch nicht nehme, würde jetzt jedenfalls keine einfallen. Ja,
deswegen.
Ja, wir brauchen mehr Boybands. Damals war die Welt noch in Ordnung.
Ja, stimmt.
So. Diese Bands entstanden 1996, aber es gab 1996 noch viel mehr Gründe zum Trauern, denn diese Bands gründeten sich in 1996 und peinigten in den kommenden Jahren Jahrzehnten die Welt. Sportfreunde Stiller, Nightwish und Coldplay. Oh, das ist aber ein wilder Take.
Nightwish, was ist das?
Nightwish ist so eine Hardrock-Band mit einer weiblichen Sängerin. Sowas wie Evanescence, nur in rotziger.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade die voll verwechselt mit dir. Also Wake Me Up ist Evanescence, nicht Nightwish. Ich dachte, das wäre von Nightwish. Genau, krass. Genau. Ja, okay.
Nightwish ist so mehr heavy, nicht so melodiös. Genau, und Evanescence war halt so, oder ist halt so, da ist es ja ganz cool, aber Nightwish war schon anders. Coldplay fand ich früher cool, bis sie gesagt haben, wir gehen nicht mehr auf Tour, der Umwelt zuliebe. Dann hat die Telekom angerufen, hat gesagt, Leute, Coldplay, wie wäre es? Doch nochmal eine Tour für 10 Millionen und dann auf einmal waren sie wieder auf Tour, jetzt sind sie wieder auf Tour. Ja, ich fand das so krass, weil die gesagt haben, so, wir gehen nicht mehr auf Tour.
Weil das finde ich, ist aber, wenn das so durchgezogen wäre, wäre es stabil gewesen.
Genau, genau. Und haben sie aber nicht durchgezogen, weil sie sind mittlerweile sind sie wieder auf Tour. Und ich fand das so krass, dass Chris Martin richtig fett so, ja, Leute, ihr müsst es verstehen, wir können nicht mehr auf Tour gehen, weil, ne, Trucks und mit Flugzeug und dies, das, weil immer Welttourneen und so, deswegen können wir das nicht mehr machen. Und dann haben sie auch Live-Streams gemacht, ne, um das so ein bisschen aufzufangen. Und dann irgendwann war vorbei mit ökologischer Fußabdruck. Und let's go Tour. Und Sportschule finde ich richtig gruselig. Die finde ich gruselig.
Ich mochte die ganz gerne eigentlich. Ich fand die ganz cool.
Aber für dich ist da ja gar nichts bei, Tim.
Nee, also ich kann da mit dem alten. Also Coldplay finde ich jetzt, so die kann ich mir auch gut anhören. Aber nee, so wirklich Favorites sind da nicht dabei. Nee.
Aber wahrscheinlich werden jetzt die Nummer 1 jetzt kommen, nämlich jetzt als nächstes. Lemon Tree von Fool's Garden dürfte der zweithartnäckigste und zweitnervigste Ohrwurm in 1996 gewesen sein. Immerhin 4 Wochen hielt sich dieser Song, der laut dem Sänger innerhalb von 20 Minuten geschrieben wurde, auf Platz 1. Dann blockierte erstmal Children von Robert Miles für 7 Wochen die Pole Position und musste sich dann von Michael Jackson mit They Don't Care About Us geschlagen geben. Der wiederum von der absoluten Nervensäge Macarena vertrieben wurde. Oh. Im Sommer 1996 kam dann aber Killing Me Softly von den Fugees zur Rettung und war insgesamt 9 Wochen auf Platz 1. Und dass 10 kleine Jägermeister von den Toten Hosen auch einen Monat lang Nummer 1 war, ignorieren wir vielleicht lieber. Sonst erinnern uns lieber daran, dass Quit Playing Games With My Heart von den Backstreet Boys diese 10 kleinen Jägermeister verdrängte. Alter. Da hat Tino sich aber mal einen richtig krassen Text rausgegeben. Beste Lied davon, Robert Miles' Children.
Ja, muss man wahrscheinlich sagen. Boah, welches wobei, ist das wobei, näher, also Killing Me Softly.
Auch geil.
Ja, ja, also ist halt ein Cover, so im Original von Roberta Flack. Also eigentlich nur nachgesungen von den Fugees, aber das Album, auf dem der Song drauf war von den Fugees, bis heute
eines der besten Hip-Hop-Alben überhaupt.
Sehr gutes Hip-Hop-Album.
Ja.
The Score heißt das, glaube ich.
Ja, genau, genau. Richtig gut. Aber trotzdem, also ich war damals hart in der Elektroszene drin, also nicht in der Elektroszene, sondern also ja, schön, ich habe sehr, sehr viel Elektro gehört. Und Robert Miles war halt schon krass, weil das das erste Mal war, dass jemand quasi so mit so einer Art von Musik, also mit elektronischer Musik, an die Eins gegangen ist.
Das ist ja heute auch noch, das läuft ja heute noch im Radio, ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Messwert ist, aber das läuft ja heute noch. Ich hätte jetzt irgendwie, der Name kam mir bekannt vor, ich hätte es jetzt nicht zuordnen können, aber natürlich kenne es auch. Ein krasser Song. The Score habt ihr, glaube ich, schon mal empfohlen, bin ich der Meinung. Das muss ich mir mal reinziehen, das Album.
Ja, ist,
also ist heute halt noch geil?
Ja,
meiner Meinung nach. Ja, da sind halt so Ready or Not ist da drauf.
Ach krass, okay.
So, das war schon geil.
Da ist eigentlich jeder Song geil drauf.
Okay. Und was halt cool war, du hast die 3 Dudes gehabt, aber sie, also Lauryn Hill, die hat so eine krasse Stimme. Die hat jede, ich finde, die hat jedes Lied, wo sie mitgemacht hat, hat sie geil gemacht.
Mhm.
Das hört sich sehr falsch an. Aber nein, aber jedes Lied, wo sie mitgesungen hat, hat sie extremst aufgewertet.
Ja, ja. Ist es, aber ist das für euch so, oder für dich, Tim, du bist ja so ein Hip-Hop-Atze, das perfekte Hip-Hop-Album?
Nee.
Oder hast du aus dem Stegreif eins?
Boah, also, nee, also es ist für mich nicht das perfekte Hip-Hop-Album, weil Fugees fast schon ein bisschen zu poppig sind, würde ich sagen. Also was ich jetzt in dem Sinne nicht schlimm finde,
ja,
aber es ist für mich jetzt nicht so Hip-Hop. Also ich glaube, das also eins, ich weiß nicht, also jetzt eins zu sagen, aber also eins der krassesten Hip-Hop-Alben für mich, aber das ist auch so ein All-Time-Classic, ehrlich gesagt, ist von Nas, Illmatic. Mm.
Ja, ja.
Das, aber das wahrscheinlich kriegst du, wenn du 10 Leute fragst, steht das 8-mal auf irgendeiner Top-3-Liste oder so. Aber das, ich habe das erst spät entdeckt, weil ich war ja, wie gesagt, lange eher so West Coast-Hip-Hop-Dude so und hab mir, ich denk, und Nas ist ja auch so ein New Yorker. Deswegen, ich habe das erst relativ spät gehört, aber wenn du das wirklich, wenn du dich mal hinsetzt, Kopfhörer aufsetzt und dir dieses Album von vorne bis hinten anhörst, das ist einfach krass.
Wie heißt das?
Illmatic von Nas.
Ah ja. Ich mochte den gar nicht. Ich mochte den so gar nicht.
Ja, aber ich, wie gesagt, wenn du mal einen Nachmittag Zeit hast, mach das mal. Nimm dir irgendwie vernünftige Kopfhörer, setz dich hin und zieh dir einmal das ganze Album rein. Das ist schon, ja, ist schon gut.
Es ist so krass, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, ob es irgendein Album gibt, wo ich sage, das ist so das für mich ultimative Hip-Hop-Album. Mhm. Es ist super schwierig, weil es gibt so, also ich finde, es, man müsste das nach Dekaden unterscheiden.
Ja, ja.
Weil es gibt halt so, es, ich könnte mich zum Beispiel nicht entscheiden, ob das erste Album vom LL Cool J, Run DMC oder den Beastie Boys mein Top-Favorite, weil ich alle drei so unfassbar geil finde. Und dann gibt es aber ein bisschen später gibt es dann Wu-Tang Clan, wo ich sage, da sind auch so geile Alben dabei. Oder Eric B. und Rakim. So. Also es ist halt voll schwierig, glaube ich, so das ultimative ja, ja. Hip-Hop-Album zu ja, definieren.
Definitiv. Ja, das macht ja auch jeder für sich. Ich weiß gar nicht. So, und, hast du da im Deutschen was, Tim? Was du sagen könntest?
Ja, also für mich, das, also bis heute eigentlich.
Lass mich raten. Ich will erst raten. Na? Entweder Curse oder wie heißt der andere? Rüdelheim Hartreim Projekt. Das stimmt. Ja.
Also ohne Scheiß, ich habe tatsächlich von Rüdelheim Hartreim Projekt eine Platte gehabt.
Ich auch.
Alle. Diese direkt aus Rüdelheim oder wie die hieß. Nee, also für mich das krasseste deutsche Hip-Hop-Album bis heute ist von den Beginnern Bambule.
Mhm. Auch geil.
Also das finde ich, aber das ist wirklich so, das ist auch wieder so ein Ding, ähnlich wie bei diesem Nas-Ding. Wenn du das von vorne bis hinten hörst, durchhörst, das ist einfach ein Album. So, ja, weißt du, was ich meine? Es ist so ein, jeder Song für sich ist cool und insgesamt ergibt es halt was Komplettes. So. Und ich finde, das ist bis heute unerreicht.
Aber das finde ich aber, das ist tough. Also, weil ich finde, also da würde ich sogar gegen angehen. Also, Bambule ist schon echt geil, aber ich finde, das krasseste deutsche Hip-Hop-Album, jetzt mal Real Talk, ist für mich tatsächlich Russisch Roulette. Von Haftbefehl.
Okay. Oh.
Ja, also, ja, wie gesagt, das ist ja nur für mich so, ne? Ich, keine Ahnung.
Wir müssen einen Konsens finden.
Ich habe diese ganzen Haftbefehl, Kollega, auch was wahrscheinlich viele Leute sagen würden, irgendein Bushido-Album, ein altes oder sowas, das habe ich nie, also weiß ich nicht, habe ich nie, fühle ich bis heute nicht.
Ich glaube, du kriegst da viele.
Ja.
Ich bin auch kein Hip-Hop-Arzt. Ich glaube, wenn du ein paar fragst, ich glaube, bei ganz vielen ist auch Peter Fox.
Peter Dings, Fox, Kontra K, Sido.
Stadtaffe, das ist ja, aber ich könnte es immer noch.
Das ist kein Hip-Hop.
Oder? Ja, Hip-Hop, findest du kein Hip-Hop?
Peter Fox? Nee.
Kein Hip-Hop?
Nee.
Das finde ich aber auch, das
Peter okay, Fox, aber ich meine Rap und so,
das
da wird
sich. Ansage jetzt hier.
Aber Hip-Hop finde ich schon.
Ja.
Doch, Hip-Hop ist es schon. Doch, finde ich schon.
Tim, Hip-Hop ist das schon.
Können wir mal ein Voting starten?
Ja, also schreibt mal in die Kommentare, ist Peter Fox Hip-Hop oder nicht?
Aber was würdest du das, also einfach Pop?
Tim sagt, es ist kein Hip-Hop. Nee, Tim sagt, es ist kein Hip-Hop.
Ja, ja, aber was würdest
ich
du denn sagen?
Ich frage gerade die Audience, weil ich bin ja.
Ja, gute Frage, was ist Peter Fox? Also, ey, versteh mich nicht falsch, ich finde Peter Fox mega. Also, Seed.
Peter Fox.
Peter Fox. Vater Pox.
Vater Abraham und die Schlüssel.
Letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, Peter Fox hier Trabrennbahn in Hamburg. Also eins für mich eins der geilsten Konzerte der letzten 10 Jahre. Ich kann es rauf und runter hören. wenn du dir Spotify, wie heißt das? Dings hier Jahresrückblicks, Dingsbums da, dann ist Peter Fox mit Sicherheit immer unter den Top-Künstlern. Aber ist kein, also ist nicht klassisch Hip-Hop für mich.
Ja, klassisch Hip-Hop ist dann.
Wisst ihr, wo mir das aufgefallen ist, dass das, also, oder wo ich genau das gleiche Gefühl habe, was du bei Peter Fox hast, bei Jan Delay.
Ist er auch nicht. Würde ich auch nicht sagen.
Beginnern, Hardcore-Hip-Hop, richtig Deutsch-Rap. Jan Delay alleine, nee.
Nee, würde ich sofort unterschreiben. Also der Scheiß, den Jan Delay solo gemacht hat, ist auf gar keinen Fall Hip-Hop.
Nee, das ist Schlager. Ist, apropos Hip-Hop, ist Apache für euch Schlager oder Hip-Hop?
Apache?
Apache 207. Der erfolgreichste deutsche Künstler seit 3 Jahren.
Kann ich nicht sagen, weil ich kann mit dem ganzen Deutsch... Also, okay, Moment. Man muss auch... Also, aber jetzt wird es wirklich ein bisschen deeper, weil man muss nochmal... Ich habe ja gesagt, ich bin... Also ich habe ja Hip-Hop-Kultur wirklich gelebt, ja, 10 Jahre lang. Für mich
gibt's auch Tim, noch... danke, dass wir hier mit dabei sein dürfen.
Nein, ich meine, ich will auf den Punkt hinaus...
Du hast
hinaus,
Hip-Hop nach Deutschland gebracht, sag's doch
gibt,
einfach so.
Nein, habe ich nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Hip-Hop und Rap. Also Rap ist der... ist die Musik, ist der Stil und das, da kann es auch Sachen geben, wo jemand sagt, okay, ich rap da irgendwas, aber das ist trotzdem kein Hip-Hop. Und das meine ich auch mit Peter Fox. Peter Fox hat für mich nichts mit dieser Hip-Hop-Kultur zu tun.
Mm. Ja, okay, aber die Kultur ist ja auch nochmal was anderes, oder? Wenn du schon ganz genau bist. Zu Hip-Hop zählt ja Beatboxen, Breakdancen, das ist ja alles Hip-Hop eigentlich, oder nicht?
Ja, genau. Dann die Frage, ist Peter Fox Rapper oder Hip-Hopper?
Ja, das kannst du so nicht sagen, weil das ist, als würdest du fragen, ist er Bäckermeister oder ein guter Liebhaber? Weißt du,
wäre das so, ist er Bäcker oder Konditor?
Nein, eben nicht.
Weiß, was du meinst, Tim. Ja.
So, es ist nicht die gleiche Kategorie. Also er kann, also, und by the way, Gemini sagt, Peter Fox ist, okay, ein deutscher Dancehall- und Hip-Hop-Musiker.
Ja. Echt, Dancehall ist das?
Kann Gemini sich auch mal irren.
Reggae-Ding, sowas
aber
wie...
Aber ist Dancehall nicht sowas, so Palme aus Plastik? Ist das nicht Dancehall? Ist das sowas?
Dancehall ist dieses
jamaikanische
Reggae-angehauchte.
Ja, aber das ist doch das, was Peter Fox macht.
Ah, okay, krass. Okay. Ich dachte, das ist das, was Seed macht. Da denkst du ja.
Ja, okay. Also Seed noch mehr, aber Peter Fox...
Ah, okay. Du bist der Hip-Hop-Typ. Also ich kann das nicht einschätzen. Also wirklich nicht.
Du bist die Hip-Hop-Koryphäe von uns dreien.
Ja, mit Sicherheit. Also von uns dreien würde ich sagen. Also
okay, wer ist der beste deutsche Rapper aus Hamburg? So, jetzt kommt's.
Der beste deutsche Rapper?
Aus Hamburg.
Sammy Deluxe.
Scheiße. Hätte ich auch gesagt. Ich wollte erst das Bo sagen, aber dann Sammy Deluxe.
Also der, wenn der freestylt und so, das ist schon muss man sagen, ist schon...
So, wir müssen ein bisschen weitermachen, sorry. Wir können jetzt nicht weiter auf deine Hip-Hop...
Ja, es hat doch alles gar nichts mit 1996.
Wir können nicht weiter auf deine Hip-Hop-Wurzeln
ein. Wir können ja mal einen Hip-Hop-Podcast machen.
Ja, machen wir.
Wir können mal
ein Hip-Hop-Album machen. Wir machen einfach mal ein Album und erklären den Leuten, was jetzt wirklich Hip-Hop ist.
Ey, ich sag's ja immer wieder, ne? Lass uns doch bitte mal so eine Radioshow auf Twitch etablieren.
Ja.
Ich weiß, es ist schwierig mit der Musik und so weiter, aber wenn man das Video nicht online lässt, müsste es auch eigentlich gehen, oder nicht? Ich glaube, das ist eine Marktlücke. So eine Radioshow, wo du geile Mucke dann spielst, immer zwischendurch, und Leute vielleicht auch noch sogar anrufen können. Wie so eine Oldschool-Radioshow. Ich glaube, das hätte voll Potenzial.
Ja, mach das doch. Also warum macht ihr das nicht?
Ja, weiß ich nicht.
Wo wehrt sich immer dagegen? Flo, deswegen bist du hier. Wir brauchen einen Twitch-Kanal. Wir wollten ihn Varion93.0 nennen.
Ja, dürft ihr.
Okay, cool.
Ich habe die Lizenz jetzt.
Und du kannst immer den Domian machen.
Ja.
Wo Leute dich anrufen und du hilfst.
Ja, so mitten in der Nacht. Ja.
Und dann kaufen wir weiterhin um 4:30 aufstehen.
Wir kaufen noch vom DSF die alte Lizenz von Sexy Clips und dann ist der Bann schneller da als...
Okay, sehr gut. Okay, apropos Sexy Clips.
Ja.
Roland Emmerich kann seinen Vorjahrserfolg von Stargate verdreifachen und liefert mit Independence Day den 4. Film der 90er Jahre mit über 9 Millionen Besuchern. Das kann es bei Werner auf dem 2. Platz noch so viel kesseln, aber für mehr als knapp 5 Millionen Zuschauer hat es bei Werner, das muss Kessel, nicht gereicht. Dafür weht auf Platz 3 aber ein scharfer Wind, denn Twister sorgt mit bis dahin noch nie gesehenen Realismus und einer fliegenden Kuh für einen der erfolgreichsten Katastrophenfilme aller Zeiten. Mit The Rock, Fate der Entscheidung und Mission Impossible sind 1996 außerdem noch zwei absolute Klassiker des Actionkinos in den Top 10 des Kinojahres in Deutschland gelandet.
Ja, Mission Impossible natürlich, also fand ich schon sehr geil damals.
Ich bin eher The Rock. Einer der besten Filme, finde ich überhaupt.
The Rock?
The Rock fällt der Entscheidung mit Nicolas Cage und Sean Connery.
Independence Day habe ich nie fand ich nie.
Das war doch der, wo Will Smith auch mitspielt, ne? Mhm. Wo er dann die Aliens abschießt, glaube ich. Mit seinem.
Ist das mit, ach so, echt?
Ist das der? Ja. Nee, das ist, glaube ich, noch.
Independence Day ist doch das, wo die Aliens landen, oder nicht?
Ja, ich glaube.
Echt?
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie wirklich landen, aber es kommt auf jeden Fall da so ein riesen Raumschiff.
Ja, genau. Eigentlich haben sie Star Wars geklaut und statt den Todesstern macht halt Will Smith mit seinem Flugzeug das Alien-Schiff kaputt. Jetzt haben wir alle gespoilert, braucht ihr nicht mehr gucken, den Film.
Ich habe den, glaube ich, schon geschaut. Ich fand den gar nicht so schlecht, aber.
Nee, er ist unterhaltsam, aber er ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh krass. Also, was damals krass war, ist, die haben ja alles in Schutt und Asche gelegt. Und da, ich glaube, das war der erste Film, wo sich jemand getraut hat, typisch ein Deutscher, der das Weiße Haus explodieren lassen hat.
Ja, ja.
Und das war damals die Riesenaufregung. Das Heiligtum der Amerikaner wird von einem deutschen Regisseur in Schutt und Asche gelegt.
Ja, ja. Ja.
Hatten sie gleich wieder Panik. Und Werner, schwierig. Und Twister, auch schwierig.
Werner?
Ja, Werner, das muss Kessel, habe ich nie geguckt.
Ist das der zweite?
Ja.
Ja, Beinhard ist, glaube ich, der erste, oder?
Ja, stimmt.
Ja.
Den habe ich geguckt, aber dann konnte ich mir das nicht mehr geben.
Ja, ist schon.
Also den ersten finde ich schon lustig.
Ja, die sind schon funny gewesen damals, aber es ist so, das ist halt, das funktioniert heute, glaube ich, nicht mehr, oder?
Doch, wenn stell mir vor, das würde so Handwerker geben, die so im Werner-Stil, das wäre richtig geil. Das würde riesig durch die Decke gehen.
Ja, stimmt.
Ja. So, jetzt geht es endlich um die wichtigen Themen. Am 23. Juni 1996 startete in Japan eine neue Gaming-Ära. Nintendo veröffentlicht das Nintendo 64, die erste Konsole der Firma mit 3D-Grafik. Während die PlayStation schon loslegte, bringt Nintendo den analogen Stick ins Spiel und revolutioniert das Controller-Design. Dazu ein Start-Line-Up mit Super Mario 64, das Gaming für immer verändert. Bei der Markteinführung in den USA war das Line-Up auch äußerst dürftig. Es gab nur die Auswahl zwischen Super Mario 64 und Pilotwings, bis die vier Controller-Ports auch endlich mit lokalen Multiplayer-Spielen eines der beliebten Hardware-Features des N64 ausnutzen konnte, dauerte es also noch ein bisschen. Tja, N64.
Ja, kann ich überhaupt gar nichts zu sagen. Weil
N64 hat auch so einen Scheiß-Controller gehabt.
Ja, das war der mit dem Nupsi in der Mitte.
Ja,
noch, ne?
Also wirklich so ein
unergonomisches, wo man überhaupt nicht wusste. Und das einzige Spiel, wo du den wirklich gebraucht hast, war Pilotwings. Weil du da diese scheiß Flugkrotze machen musstest. Aber Super Mario 64 war natürlich ein Knaller. Erste 3D-Mario war richtig geil.
Ich sag's auch ganz oft im Stream, ich muss sagen, ich finde Mario einfach kacke. Es ist so ein lamer Held irgendwie, das ist irgendwie so ein kleiner Bengel mit einer Mütze und ich weiß auch nicht. Ich finde den einfach lame. Ich weiß nicht. Wenn du heute Mario rausbringen würdest, das wird nicht mehr funktionieren.
Nee, wird's auch nicht.
Das geht einfach nicht. Das denken, sind wahrscheinlich solide Spiele und so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Auch so Filme denn dazu und so, da kannst du mich mit jagen, weiß ich nicht.
Ja, Super Mario Film, der letzte war auch richtig schlecht.
Echt? Waren die nicht so richtig geil?
Nee.
Okay.
Also ich hab den, glaube ich, versucht zu gucken und hab nach einer Viertelstunde ausgemacht. Okay. Weil es einfach so unangenehm war. Ganz schwierig.
Mhm.
Okay. Ja, Tim, du hattest keine N64, ne?
Nee, also ich hatte ja bis auf irgendwann, also die erste Nintendo-Konsole, die ich jemals besessen habe, war die Wii.
Mhm.
Aber nee, Also.
Ja, N64 fand ich auch scheiße. Ich fand die, die danach kamen, den GameCube, fand ich viel cooler.
Ja, war mit die schlechteste Konsole von Nintendo. Hab ich jetzt irgendwie, hat jemand im Stream gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich fand, GameCube fand ich auch geil. Ich fand die geil, die Konsole.
GameCube war auch geil mit dem besten Star Wars Spiel, was es je gegeben hat.
Welches? Battlefront 2 oder was?
Nee. Die hatten als einer der Launch-Titel war ein Star Wars Spiel, wo du halt die ganzen elementaren Raumschiff-Szenen nachspielen konntest. Du konntest also durch den Todesstern fliegen, du konntest auf dem Eisplaneten, konntest du die großen AT-ATs kaputt machen und so. Das war richtig geil und das in 3D, das sah so gut aus.
Welches ist denn das? Dieses Rogue Liga? Rebel Strike oder so? Rebel Strike? Da gab es ja sau viele für. Bounty Hunter? Wahrscheinlich dieses Rogue Leader, glaube ich, ist es.
Ja, ich glaube auch.
So sieht es auf jeden Fall aus.
Ja, genau, Rogue Leader. Rogue Leader. Das war halt wirklich richtig, das sah so geil aus, weil du halt wirklich durch einen Todesstern fliegen konntest, um dieses kleine Ding da abzuballern. Das war einfach mega. Das war sensational, war das sozusagen. Krass. Aber gut, das ist ein anderes Jahr. N64 können wir streichen, brauchen wir nicht, hat keiner gebraucht. Wir haben auch nur noch zwei Sachen, Flo, damit du ins Bett kannst. Mhm. Das erste Golden Goal der EM-Geschichte. Das Wembley Stadion am 30. Juni 1996. Eine ganze Nation ist am Zittern. Und dann macht Oliver Bierhoff in der 95. Minute alles klar. Mit dem ersten Golden Goal der EM-Geschichte schießt der Deutschland gegen Tschechien zum dritten Europameistertitel. Der Treffer ist so historisch, auch weil dieses Konzept später wieder abgeschafft wird im Juli 2004. Diese Entscheidung fiel aufgrund der Erkenntnis, dass die Regel nicht zu dem gewünschten Effekt hatte, dass das Spiel offensiver gestalten. Stattdessen führte sie dazu, dass Mannschaften in der Verlängerung vorsichtiger agierten, um kein entscheidendes Tor zu kassieren. Aber egal, das hat 1996 noch niemanden gejuckt, denn Deutschland war mal wieder Europameister nach dem letzten Erfolg in 1980. Gut, wir drei alles keine Fußball-Hoschis.
Nee.
Golden Goal kann ich mich noch dran erinnern. Oliver Bierhoff auch. Das ist abgeschafft worden, kann ich mich auch dran erinnern.
Aber okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil Golden Goal gibt es doch gar nicht mehr. Es ist doch immer Verlängerung,
oder? Ja, genau. Haben sie 2004 abgeschafft wieder. Wegen ist scheiße.
Ja, es gibt jetzt nur noch Verlängerung. Also es gibt nichts anderes. Ach so, ja, stimmt, Elfmeterschießen.
Verlängerung und wenn in Verlängerung keine Entscheidung getroffen wird, dann Elfmeterschießen.
Ja.
Ja. Tim, du Golden Goal oder nicht?
Ich habe es damals gesehen, tatsächlich.
Echt?
Ich find's auch nicht so geil. Also, ich weiß ich nicht. Ich finde dieses klassische Ding mit Verlängerung, Elfmeterschießen, ist doch gut. Warum soll man daran?
Aber war das die EM, wo Franz Beckenbauer Trainer war? Wo er dann so verträumt durchs Stadion gelaufen ist?
Das weiß ich nicht genau.
Schade.
Also ich schätze mal schon, dass Beckenbauer Trainer war. Aber ich bin mir nicht sicher.
Berdi Vogts war's. Birdie. Der gute Birdie. Flo, du hast noch nie Fußball geguckt, ne?
Doch, na klar. Also doch schon. Aber ich gucke auch mittlerweile. Früher war es so, als Jugendlicher noch dann so irgendwie so FOMO und hast auch mitgeschaut, WM, EM und so. Aber ich gucke das nicht mehr. Also auch nicht mal das gucke ich tatsächlich.
Okay. Ja, ich gucke irgendwie immer nur, wenn irgendwelche großen, wobei das stimmt nicht. Ab und zu, es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich mir ganz gerne an. Aber auch alles nur wegen FIFA. Hm. FIFA hat mich zum Fußball gebracht.
Ja, ich dachte auch, dass ihr beide Liverpool-Fan seid, dass Tim auch Liverpool-Fan ist. Ich wollte doch mal zum Spiel.
Wir waren in Mailand, waren wir. Weil wir die Fans so schön singen hören konnten.
Okay. Ja,
das war cool.
Ja, also wenn überhaupt interessiere ich mich so für internationale, aber ich habe so Champions League würde ich auch gucken, wenn ich es könnte, aber ich habe halt keinen Bock dafür zu bezahlen.
Ja.
Weil dann.
Sehr teuer, ne?
Aber hast du eine Lieblingsmannschaft, Tim?
Nee, nicht wirklich.
Bei mir ist das Problem, ich bin meine Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, und damit bin ich, glaube ich, ein Freak in der Fußballszene, ist halt personengetrieben.
Mhm.
Also ich fand Liverpool geil, weil die den besten Torhüter, also den Torhüter, den ich am meisten mochte, den besten Verteidiger, den besten Trainer, den ich mochte, also oder die mochte ich halt alle. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Liverpool ist meine Mannschaft. So, wenn die wechseln, dann komme ich halt echt in so einen Gewissenskonflikt. So, ach, darf ich die jetzt noch mögen? Weil eigentlich müsste ich ja die jetzt mögen. Also ich entscheide voll nach Typ. Ich finde zum Beispiel Real Madrid voll geil, weil da Antoni Rüdiger spielt.
Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn du quasi auch Fan von so einzelnen Spielern bist und quasi mitwanderst.
Ja, also es war halt vorletztes Jahr war das so, da zwei meiner Lieblingsspieler aus der Premier League hätten einer zu Bayern, einer zu Dortmund wären gegangen. Mhm. Das bedeutet, ich hätte auf einmal die beiden Mannschaften cool gefunden.
Ja, aber es geht das nicht auch? So,
ich weiß es nicht, ob man das darf. Also ich habe wirklich keine Ahnung, ob nach dem Fußballglauben des Ultra-Fans, ob man das darf.
Ja, ja.
Sondern ich glaube, da ist das so, dein Herz schlägt für einen Verein und alles andere ist eigentlich dann schon Gotteslästerung.
Mhm. Ja.
Ja. Aber da habe ich auch so viel Mitleid, wenn ich mir angucke, so HSV-Fans zum Beispiel, seit 5 oder 6 Jahren dümpeln die da in der zweiten Liga rum. Das muss doch echt frustrierend sein.
Ja, und das Einzige, womit man sich trösten kann, ist, dass bei Schalke noch schlimmer ist.
Stimmt, die sind in der dritten Liga jetzt, ne?
Nee, ich glaube, die sind, ne, weiß ich nicht.
Nee, die sind in der zweiten Liga, aber ja.
Ja, aber gefühlt schon seit 8 Jahren.
So. Ja, ja, genau. Das ist halt echt räudig.
Und haben so eins der größten Stadien in ganz Deutschland irgendwie, mit dieser Felddienst-Arena, oder ich weiß nicht, ob sie noch so heißt. Aber
und haben halt auch eine richtig krasse Fanbase, ne? Weil der ganze Ruhrpott, die eine Hälfte für Schalke, die andere für Dortmund. Ja, ist krass. Naja. So, letzter Punkt für heute. Mit Quake veröffentlicht id Software den Ego-Shooter, der die 3D-Grafik revolutioniert und ballert das immer noch junge Genre der Ego-Shooter endgültig in die dritte Dimension. Wo Doom noch mit 2,5D-Tricks arbeitete, setzte Quake auf eine echte 3D-Engine. Flüssige Bewegung und Multiplayer-Support über das Internet. Ein absoluter Game-Changer mit seinen Raketensprüngen, der düsteren und harten Lovecraft-Ästhetik und dem Banger-Soundtrack von Nine Inch Nails wird Quake zu einem absoluten Gaming-Klassiker, dessen Wirkung bis heute Nachhalt. Dank Quake entstehen E-Sports-Turniere, Clans und Modding-Communities und ohne die Quake-Engine gäbe es weder Half-Life noch Call of Duty. Denn die ursprüngliche Engine im Herzen von Half-Life basiert auf einer sehr stark modifizierten Version der Quake-Engine, bevor Valve dann seine eigene Source-Engine einführt. Ich war nie der Quake-Spieler. Ich war immer Unreal Tournament-Spieler.
Kam das... Das kam damals auch raus schon? Hm?
Krass. Also es gab Unreal und Quake. Die waren, glaube ich, relativ zeitnah aneinander. Und dann kam Unreal Tournament und das war für mich so eins der geilsten Spiele überhaupt.
Basiert eigentlich diese Unreal Engine, ist die immer noch durch, kam das durch Unreal Tournament oder heißt es einfach
Unreal.
Nur? Durch Unreal. Also das heißt einfach nur ähnlich.
Nein, das ist die Original Unreal Engine, also nicht die Original Unreal, sondern durch Unreal entstand die Unreal Engine.
Also Unreal ist quasi der Besitzer dieser Engine und die haben dann Unreal Tournament rausgebracht.
Nee, Unreal ist nicht, also der Besitzer von Unreal ist, glaube ich, Epic.
Ah, okay, aber jetzt erst, oder?
Ja, das kam schon. Ja, doch, Epic hat Unreal, ich weiß nicht.
Haben die gekauft?
Ja, vor 6 oder 7 Jahren haben die
gekauft. Nee, der Entwickler von Unreal, also von dem ersten Unreal, steht hier zumindest, ist die Unreal Engine. Unreal Spiel, wir werden das verdingsen.
Ja, mir geht es nur darum, ob Unreal Tournament released wurde. Da gab es irgendwie einen Entwickler, die das entwickelt haben und dann kam die Unreal Engine.
Nee, quasi. Ja, genau. Also die kam, ich bin hier gerade auf Wikipedia. Das erste Spiel war Unreal, dann kam Unreal 2 The Awakening, dann kam Unreal Tournament. Dann kam Unreal Championship und dann kam die Unreal Engine.
Okay.
Und es ist alles von, hier steht Entwickler Epic Games, Digital Extremes, Legend Entertainment.
Naja, stimmt, nee. Also ich glaube, es war schon immer irgendwie so ein Epic-Ding.
Okay, ja, krass. Von Epic Games, genau. Also Epic Games war der Macher. Epic Games hat Unreal gemacht. Gears of War und Fortnite.
Okay. Gears of War auch krass, wusste ich gar nicht.
Ja. Krass. Ja, die okay, haben vorher haben die nur so wirklich Rotze-Spiele gemacht, so Pinball und sowas alles. Und dann irgendwann 1998 haben sie Unreal rausgebracht und ab da ging es richtig aufwärts. Unreal, Gears of War, Infinity Blade, Paragon, Fortnite, Rocket League, Fall Guys.
Ja, ich habe Quake auch nie gespielt und Unreal Tournament auch nicht. Ich kenne halt das Unreal Tournament Meme, das kenne ich, aber ich habe es nie gespielt. Tatsächlich.
Tim, du müsstest das aber doch gespielt haben, weil du warst doch PC-Typ da schon, oder?
Ja, aber nee, ich habe also also der Shooter, den ich so zuerst gespielt habe, aber ich weiß nicht mehr, ob das zu der Zeit schon war, war halt so eben Counter-Strike 1.6 und Half-Life und der Multiplayer von Half-Life.
Stimmt, Half-Life war
aber
auch krass.
Quake und so war nie so mein Ding. Das habe ich, also ich habe das auch mal gespielt, aber nicht. Ja.
Ah. Naja. Das war ein wildes Jahr. 96. Wir haben es nicht ganz in einer Stunde geschafft. Wir haben auch einfach viel zu viel gelabert wieder. Auch die Exkursion in den Hip-Hop-Kult, wo wir den kleinen Vortrag von Tim gehört haben.
Ja.
Aber ich danke dir dafür, wirklich. Mhm. Vielen, vielen Dank, Flo, dass du wieder dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Es war wunderschön und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Wann ist Ende? Bei 25?
Ja, wenn wir es schaffen, bei 25.
Okay.
Also wir hoffen, dass du noch öfter vorbeikommst.
Das schafft ihr ja dieses Jahr easy.
Warte mal, wir sind jetzt bei 96.
Das ist ja knapp
27. Wir sind noch 30 Wochen. In welcher Woche sind wir denn?
Naja, guck mal, das sind noch 28 Folgen eigentlich nur, oder?
Ja.
Deswegen.
Aber ich weiß nicht, in welcher. Doch, wir sind jetzt in der Woche 12. Das schaffen wir locker. Dieses Jahr. Deswegen. Und danach machen wir einen Musikpodcast.
Endlich Rente.
Und nee, danach machen wir einen Musikpodcast.
Ja, gut.
Wo wir jede Folge ein Album besprechen.
Okay.
Das wäre richtig gut. 3 Minuten Podcast, voll gut. Cool, Flo, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, sehr gerne.
War sehr schön mit dir. Tim, danke, dass auch du da warst.
Ja, sehr gerne.
Auch sehr schön mit dir wieder mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Adios.
Bis dann, tschüss.